Hallo und willkommen bei der Schallwelle, dem Podcast rund um aktuelle Themen im Bereich Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen. Mitglieder des Lehrerverbands diskutieren mit Menschen aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft. Hier kommen Lehrkräfte, Elternschaft oder die Schülerschaft zu Wort. Wir sprechen Klartext bei kritischen Fragen, denken zukunftsorientiert und fokussieren auf praktische Lösungen statt leerer Worte oder nicht haltbarer Versprechungen. Die Schallwelle, folgen Sie unserem Schallbildungsdialog-Podcast aus NRW.
Mein Name ist Stefan Nierfeld, ich bin der Vorsitzende von Schall NRW und wir haben heute einen Podcast mit dem, wie ich finde, sehr prominenten Professor Dr. Scheithauer aus Berlin. Wir freuen uns auf dieses Gespräch zum Thema Gewalt an Schulen, in Schulen und Gewalt gegen Lehrkräfte. Professor Scheithauer, viele kennen Ihre Programme, aber nicht unbedingt den Menschen dahinter. Wie sind Sie zur Gewaltprävention an Schulen gekommen und was treibt Sie bis heute in diesem Feld an?
Zunächst möchte ich mich erstmal ganz herzlich für die Einladung bedanken und dass ich hier mit Ihnen über meine Leib- und Seele-Themen sozusagen sprechen kann. Vielen Dank dafür. Ich bin ja sozialisiert an der Uni Bremen und habe dort damals bei Franz Petermann promoviert und dort eine Meta-Analyse zum Thema relationale Aggression, Beziehungsaggression erfolgreich erstellt und habe mich in der Zeit intensiv mit aggressiv-dissozialem Verhalten vor allen Dingen beschäftigt, weil Franz Petermann dort auch einen Arbeitsschwerpunkt in dem Bereich hatte. Der hat viele Sachen im Training mit aggressiven Kindern und so weiter entwickelt, also eher auch im Bereich der Kinderverhaltenstherapie. Und ich bin im Zuge dessen dort auf Kollegen gestoßen, die haben gerade eine große Befragung zum Thema Mobbing an Schulen durchgeführt und hatten einen riesen Datensatz. Und das war so mein erster Berührungspunkt. Das war noch vor den 2000er Jahren mit dem Thema Mobbing. Ich habe die Daten ausgewertet. Glücklicherweise gab es dort auch Daten zum Thema relationales Mobbing. Das war damals alles noch ein ganz neues Thema, Beziehungsaggression, sodass das mein Interesse geweckt hat und ich konnte fleißig publizieren und rechnen, was ich damals schon gern getan habe. Zeitgleich hat mich dann im Jahr 2003 eine Gruppe von Personen in Bremen angesprochen, jemand von der Unfallkasse beispielsweise und andere Akteure, die unbedingt für Bremen etwas machen wollten, etwas gegen Gewalt und Mobbing an Schulen auf die Beine stellen wollten. Und wir haben einen Verein gegründet und die haben mich nicht lange bereden müssen, haben mich sehr schnell davon überzeugt, dass es gut ist, etwas Eigenständiges auf die Beine zu stellen. Und so ist der Verein Fair Player e.V. gegründet worden. Wir haben anfangs erst öffentlichkeitswirksame Aktionen gegen Gewalt, gegen Mobbing gemacht. Und nach habe ich natürlich das gemacht, was ich bei Franz Petermann gelernt habe, nämlich gesagt, wir brauchen eigentlich ein Programm, ein manualisiertes Programm, um Lehrkräfte fort- und weiterzubilden, zu dem Thema zu arbeiten. Das war eigentlich so der Beginn. Und ja, so 20, 25 Jahre später haben wir eine ganze Reihe an Programmen im Bereich Gewalt von dem Hintergrund der sogenannten entwicklungsorientierten Prävention entwickelt. Wir sind jetzt im Jahr 2026 soweit, dass wir quasi von 0 bis 16 oder auch darüber hinaus, weil unsere Programme auch an der Berufsschule beispielsweise eingesetzt werden können, eine Präventionskette haben, wo wir von der Kita im Übergang zur Grundschule und zur weiterführenden Schule die jeweils alterstypischen Ausprägungen von aggressiv-dissozialem Verhalten präventiv angehen können. Gleichzeitig aber auch, was mir immer sehr wichtig ist, das sogenannte sozial-emotionale Lernen zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen ansprechen können. Das Thema begeistert mich heute nach wie vor sehr, weil ich sehe, dass wir jetzt nach über 20 Jahren natürlich mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen und Akteuren aus den unterschiedlichen Teams so erfolgreich diese einzelnen Programme entwickelt und aufeinander abgestimmt haben.
Mir fallen halt jetzt sofort ganz, ganz viele Fragen ein, auf NRW bezogen. Wir sehen in den letzten Jahren steigende Fallzahlen, mehr Polizeieinsätze an Schulen und die Frage nach der Dunkelziffer. Nimmt die Gewalt tatsächlich zu? Verändert sie sich vor allem unser Blick und unsere Aufmerksamkeit und Meldeverhalten? Gibt es auch bezogen auf Gewalt gegen Lehrkräfte einen geschlechtsspezifischen Aspekt und das Thema Dunkelfeld ist natürlich aus dem laienhaften Verständnis, scheint das wirklich ein Thema zu sein.
Also meine Beobachtung ist, dass man dieses Thema etwas differenzierter betrachten muss. Tatsächlich habe ich in letzter Zeit einige Vorträge zu dem Thema gegeben, gibt es mehr Gewalt? Und dieses Thema verfolgt mich quasi. Ich habe also schon in Publikationen vor 10 Jahren beispielsweise den wissenschaftlichen Stand der damaligen Zeit durchleuchtet und kam zu denselben Schlüssen wie jetzt. Die Frage war aber dieselbe, gibt es eigentlich mehr Gewalt? Damals noch als Frage, jetzt steht ein Ausrufezeichen dahinter, es gibt mehr Gewalt. Und ich muss unterscheiden zwischen unterschiedlichen Statistiken, unterschiedlichen Studien, die wir zur Verfügung haben. Die meisten konzentrieren sich immer nur auf einzelne Statistiken, einzelne Studien und manchmal noch nicht mal auf wirklich wissenschaftlich fundierte und gute Studien. Das führt dazu, dass wir gerade medial auch sehr geprägt eine sehr drastische Diskussion teilweise zu diesem Thema haben. Fangen wir mal an. Auf der einen Seite haben wir die Hellfeldstatistiken. Das ist also klassischerweise die Kriminalstatistik oder andere Statistiken. Das sind ja Meldestatistiken. Das heißt, hier haben wir eine Vielzahl an möglichen Verzerrungen, die dazu führen, dass zum Beispiel sich ein Anzeigeverhalten verändert über die Zeit. Die Menschen sensibler sind. Übrigens ist das eigentlich etwas, wo ich sage, das ist ja positiv. Das ist eine Folge von Prävention und Sensibilisierung. Dass also inzwischen auch Verhaltensweisen als aggressiv, als gewalttätig angesehen werden, wo man vor vielen Jahren vielleicht noch nicht gesagt hätte, das ist Gewalt. Andererseits haben wir aber auch andere Aspekte, die zu diesen Verzerrungen führen. Diese Sensibilität kann auch kippen. Ja, Sie kennen vielleicht auch Meldungen, dass in der Grundschule dann vermehrt die Polizei an die Schule gerufen wird, weil die Lehrer, die Lehrkräfte oder die Schule überfordert ist mit der Situation. Und man kann vielleicht jetzt drüber lachen, aber es ist gar nicht so lachhaft, weil natürlich dahinter oftmals Geschichten stehen, dass dann die Grundschüler auch Eltern haben, die dann sehr erbost in die Schule gekommen sind. Und wir haben dann also eine ganze Reihe an dahinter stehenden Fakten, die man auch bedenken muss. Dennoch ist es so, wir würden eigentlich, wenn ich eine Vielzahl an Hellfeldstatistiken und Dunkelfeldstudien, wo Betroffene selber gefragt werden, hast du das schon mal gemacht? Ist dir das schon mal passiert? Wenn ich die zusammennehme, dann ist es eigentlich so, dass wir eher die zu verzeichnenden Anstiege als eine Aufhellung des Dunkelfelds betrachten. Wir haben also eine stärkere Sensibilität gegenüber Gewalt, eine erhöhte Anzeigebereitschaft und wir haben inzwischen natürlich auch Dinge, die früher überhaupt nicht thematisiert wurden, vielleicht überhaupt kein Delikt waren. Da hat sich also eine Menge getan. Dennoch ist es so, und das ist das, was ich meine mit differenziert betrachten. Es gibt, wenn ich über alle Schulen und über alle Schülerinnen und Schüler gucke, repräsentative Studien, die deutlich machen, dass wir eigentlich eher gleichbleibende Verhältnisse haben im Dunkelfeld. Zum Beispiel das Niedersachsen-Survey zur Jugendkriminalität und Gewalt, Studien zu Mobbing an Schulen, da gibt es eben die repräsentative HBSC-Studie für Deutschland, Health Behavior and School Age Children, die mit denselben Methoden wiederholt in Schulen Kohorten befragt, sodass man auch wirklich Vergleichsdaten hat. Wenn wir die aber haben, stellen wir fest, wir haben stabile Bedingungen oder sogar einen Rückgang. Soll heißen, wenn ich jetzt mal das Zeitfenster etwas weiter öffne und mal vor 20 und 30 Jahren gucke, im Vergleich zur heutigen Situation gibt es sogar weniger Gewalt. Und das ist natürlich geradezu obskur, weil wir ein ganz anderes Gefühl haben. Wir haben hier also auch eine gefühlte Zunahme, eine gefühlte Situation. Es gibt auch Studien beispielsweise zu Gewalttaten im Schulbetrieb. Ich habe da einen interessanten Fakt gefunden aus einer Antwort des NRW-Innenministeriums an den WDR zu ausgewählten Straftaten, die direkt im Schulbetrieb passiert sind. Und hier hat sich herausgestellt, dass die Anzahl der Körperverletzungen im Zeitraum von 2019 bis 2022 zum Beispiel zurückgegangen sind. Wir können also viel mit diesen Statistiken natürlich spielen und es so oder so drehen. Aktuell gibt es eben auch noch eine ganz interessante Studie hier aus NRW, die in bestimmten Regionen, in bestimmten Schulen unterwegs war, wo wir massive Zunahmen verzeichnen. Soll heißen, das, was für ganz Deutschland oder für ganz NRW insgesamt gilt, muss aber an einzelnen Standorten nicht so sein. Und es gibt da durchaus Standorte, wo Lehrkräfte sehr häufig mit Gewalt konfrontiert werden, so dass man das auch ernst nehmen muss und sehen muss. Ich muss es etwas differenzierter betrachten, meine Einschätzung.
Dazu hätte ich nochmal eine Nachfrage. Und zwar, letzte Woche Freitag ging ja durch die Presse in ganz Deutschland sehr prominent, dass die Gewalt gegen Lehrkräfte deutlich gestiegen ist. Ist das ernst zu nehmen oder muss man das, wie Sie sagen, weiterhin differenzieren? Und trifft das spezifisch Kolleginnen und Kollegen an Schulen? Und die Frage ist, wie man natürlich da am besten die Kolleginnen und Kollegen auch schützen kann. Und vielleicht noch ein Aspekt, auf den ich gekommen bin, das würde mich interessieren. Es gibt ja in Nordrhein-Westfalen das Thema Familienzentren, insbesondere bei Grundschulen. Und die scheinen sehr erfolgreich zu sein. Und das ganze Klima, das ganze Umfeld innerhalb der Schule scheint positiv beeinflusst zu sein. Gibt es dazu Studien?
Also zunächst erstmal zur Frage, inwiefern Lehrkräfte belastet sind. Ich glaube, Lehrkräfte sind natürlich sehr belastet, aber nicht nur durch Gewalt oder das, was sie als Gewalt empfinden, sondern durch die alltäglichen Arbeitsbelastungen. Es gibt verschiedene aktuelle Studien, zum Beispiel die VBE-Studie aus dem Jahr 2025 oder das Deutsche Schulbarometer aus dem Jahr 2024 von der Bosch-Stiftung. Die Bosch-Stiftung hat beispielsweise festgestellt, dass Lehrkräfte davon berichten, dass es zunehmend Gewalt gibt an Schulen. Wenn man sich diese Studie anguckt, ist es aber so, dass eigentlich dieser Bereich nur mit einer Frage letztlich belegt wurde. Und es wurde halt die Frage gestellt, gibt es Gewalt an Ihrer Schule? Nehmen Sie Gewalt an Ihrer Schule wahr? Und das ist natürlich nach wissenschaftlichen Kriterien keine gute Art und Weise, so etwas zu erheben. Dort haben dann bis zu 60% der Lehrkräfte gesagt, ja, bei uns gibt es ein Problem mit Gewalt an der Schule. Und ich muss sagen, Gewalt ist ja Ausdruck fehllaufender zwischenmenschlicher Interaktionen. Es wird hier also nicht definiert, was ist denn überhaupt Gewalt? Was ist dabei passiert? Ist das ein Konflikt oder ist das wirklich Gewalt, was hier passiert ist, was ich beobachtet habe? Sodass ich glaube, man müsste da schon auf andere Studien zurückgreifen oder es etwas sophistizierter, sagen wir mal, erheben. Was diese Studie aber auch gemacht hat, ist zusätzlich die Belastungen, die täglich Lehrkräften ausgesetzt sind, zu erheben. Und ich glaube, das ist ja, wie ich immer so schön sage, visible to the naked eye. Schule soll ja alles inzwischen können und können müssen, obwohl die Lehrkräfte zum Teil überhaupt nicht ausgebildet sind für diese Dinge. Also in der grundständigen Lehrkräftebildung gibt es viele Themen nicht, die aber im Alltag eine Rolle spielen. Schule muss all das, was gesellschaftspolitisch gerade passiert, auffangen und muss damit zurechtkommen, dass plötzlich viele Schüler hinzukommen, die wenig Deutsch sprechen, die mitbeschult werden müssen. Und Schule muss dann zusehen, wie Lösungen erarbeitet werden. Und das macht die Situation, glaube ich, unglaublich schwierig. Wir haben inzwischen Schulstandorte, wo dann auch über viele Jahre Probleme natürlich wachsen und sich in der Schule selbst dadurch verschlimmern, dass beispielsweise die guten Lehrkräfte dann gehen und. Dadurch entstehen Probleme, die auch dazu führen, dass die Lehrkräfte irgendwann sagen, das kann man gut nachvollziehen, ich kann nicht mehr. Also bei mir ist jetzt hier Obergrenze. Und damit werden natürlich auch viele Dinge wahrgenommen, die vielleicht gar nicht einer herkömmlichen wissenschaftlichen Definition von Gewalt entsprechen, die aber so gesehen werden. Und hinzu kommt, dass wir natürlich Medienberichterstattung haben. Beispielsweise gibt es einen Bericht des DIW Berlin, ganz aktuell aus dem Jahr 2025, der sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit die Sorge vor Kriminalität die faktische Sicherheitslage im Land widerspiegelt. Und es ist klar, dass Gewaltkriminalität nur 3,7% der Straftaten ausmachte 2024. Diese ist jedoch im öffentlichen Diskurs extrem stark. Und das führt natürlich auch zu einer entsprechenden Wahrnehmung. Also wenn heute irgendwo etwas passiert, ist es aufgrund der Möglichkeiten, die neue Medien bieten, sofort online. Und so kann es sein, dass einzelne Vorfälle auch medial sehr präsent sind und das wirkt sich aus auf unser Sicherheitsempfinden. Das macht Angst und Sorge. Damit will ich nicht die Situation herunterspielen. Ich glaube, es gibt Schulen, wo wir wirklich auch ein massives Gewaltproblem haben. Hier haben wir Probleme, die über Jahre gewachsen sind. Aber alle mir zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Studien machen deutlich, dass insgesamt das eben nicht der Fall ist. Bestimmt unterscheidet sich auch die Art der Gewalt, die männliche und weibliche Lehrkräfte erleben, was viele Gründe hat. Zum einen haben wir inzwischen natürlich auch die Möglichkeiten, also Möglichkeiten in Anführungsstrichen, beispielsweise mit Medien Dinge zu tun, die man vor 20 Jahren noch nicht oder vor 10 Jahren noch nicht tun konnte. Wir können also eine Lehrkraft heimlich mitfilmen. Wir können das hinterher verfremden, irgendwo einstellen. Wir können inzwischen über Möglichkeiten, die KI bietet, schlimmste Sachen machen, die sich sehr, sehr negativ auswirken. Und ich glaube, viele Schüler und Schülerinnen machen das noch nicht mal, die machen sich das gar nicht klar, was sie da eigentlich anstellen, wenn sie so etwas tun. Andere machen das durchaus bewusst. Wir haben vor vielen Jahren eine Studie durchgeführt zum Thema Mobbing an Schulen und haben gleichzeitig auch erfragt, machst du denn auch deine Lehrer fertig? Und es ist nicht überraschend, dass unser Ergebnis war, dass die Schüler und Schülerinnen, die angeben, andere Schüler zu mobben, auch die Lehrkräfte fertig machen. Das war damals noch ein Tabuthema, weil eine Lehrkraft verliert ja das Gesicht, wenn sie die eigene Klasse nicht im Griff hat. Wir haben Lehrkräfte erlebt, die gesagt haben, unter vorgehaltener Hand, ich möchte das nicht von meinen Kollegen sagen, die denken ja, ich mache meinen Job nicht richtig. Gewalt kann jeder erfahren und man darf sich nicht davor schämen, das auch zuzugeben, weil man manchmal einfach auch in Situationen gerät, auch als Lehrkraft, dass ich zum Beispiel eine sehr problematische Schulklasse habe, mit, sagen wir mal, Einzelpersönlichkeiten in der Schulkomposition, die dazu führen, dass ich das eben nicht im Griff habe. Und davor muss man sich nicht schämen, das kann passieren. Man muss sich dann Hilfe holen. Und ich glaube, dass hier auch geschlechtsspezifisch natürlich dann zum Beispiel die sexuelle Anmache bei weiblichen Lehrkräften natürlich deutlich häufiger vorkommen wird als bei männlichen Lehrkräften. Und dass viele Frauen, weil wir auch dieses Thema inzwischen viel sensibler betrachten, darunter durchaus leiden, dass dann so kleine Macho-Typen sozusagen in der Klasse da weit über die Stränge schlagen. Wir nennen das gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen, mit denen wir uns momentan auch in einem Projekt beschäftigen, weil wir eben auch feststellen, dass es durchaus schwierig sein kann, in der Präventionsarbeit genau zu dem Thema zum Thema Gewaltprävention zu arbeiten, wenn gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen eine Rolle spielen. Und wir haben gerade bei vielen Jugendlichen, und das meine ich nicht positiv, so eine Rückbesinnung zu alten, längst überholt geglaubten Vorstellungen, sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen wohlgemerkt. Und dazu zählt auch, dass viele Jungs plötzlich anfangen, wieder so sehr machohaft aufzutreten und das auch nach außen zu zeigen.
Thema Gewalt gegen Lehrkräfte, glaube ich, aus meiner Erfahrung, jahrzehntelanger Erfahrung unter unterschiedlichen Gremien, ich war jahrelang im Bezirkspersonalrat, Mitglied im Hauptpersonalrat für Berufskollegs, und da sind uns schon über die Jahre Sachen aufgefallen, die man nicht erfasst. Also nur ein ganz simples Beispiel von einer Kollegin, die bedroht worden ist mit einem Badmintonschläger, wir wissen, wo ihr Auto steht, die sich dann versucht hat, Hilfe zu holen bei der betreffenden Schulleitung, und die dann ganz cool gesagt hat, wenn sie sich versetzen lassen wollen, werde ich ihnen helfen. Das sind Sachen, da gibt es viele von, die tauchen in der Öffentlichkeit und in der Wahrnehmung, tauchen die nicht auf. Dann, ich persönlich habe auch mit ganz schwierigen Schülern, ich mochte die immer sehr, gearbeitet, und dann war immer die Frage, wo bekomme ich Unterstützung her? Von der Schulleitung, vom Abteilungsleiter und so weiter. Und manchmal hat das super geklappt, weil wir sozusagen in Teams uns organisiert haben, aber das war nie hinreichend in die Schulkultur eingebettet. Vor 2 Jahren in Imbüren ist eine Kollegin, ein Berufskolleg, niedergestochen worden, verstorben. Dann hatten wir in Essen vor 7 Monaten, unweit von hier, eine Kollegin, die niedergestochen worden ist, hat aber Gott sei Dank überlebt. Dann glaube ich, einen Monat später in Paderborn, eine andere Mitschülerin niedergestochen, hat auch überlebt. Das war in der Wahrnehmung schon so, dass man sagte, oh, das hat eine andere Qualität. Und ich bin seit Jahrzehnten im Schuldienst, und mir war das, ich konnte mich immer ganz gut durchsetzen. Ich hatte aber auch schon Gelegenheiten, wo ich in der Klasse mit den Charakteren, die sie vorhin so wunderbar beschrieben haben, dann stand ich vor jungen, kräftigen Leuten und wusste jetzt nicht, wie komme ich aus der Situation raus. Aber ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo ich einen Schüler der Klasse verwiesen habe, war alleine, konnte auch dementsprechend organisatorisch da keine Unterstützung organisieren. Und dann war es im Thema Werkstattbereich. Der Schüler ist dann zu den Spinnen gegangen, das war ein anderer Raum. Ich bin hinterher, habe gesagt, ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Möglicherweise, der hat angekündigt, er wird alles zerstören, Vandalismus. Ich bin ruhig hinterhergegangen. Auf einmal hatte ich neben mir rechts und links 2 Schüler, kräftige Schüler, die mich beschützt haben. Und ich war richtig gerührt. Und das ist aber eine Ausnahme. Davon kann man nicht ausgehen. Also die haben offensichtlich gemerkt, der Lehrer geht jetzt in eine Situation, da ist ein geschlossener Raum und so weiter. Eine andere Situation, ein Schüler fällt an der Werkbank einen spitzen Gegenstand. Wir fragen ihn, was machst du da? Und er ist ganz erregt, war ein afghanischer Flüchtling, total netter Typ. Aber den hat man offensichtlich so gequält, so beleidigt, und er sagte, ich bring den um. Und dann haben wir natürlich angefangen mit Sozialpädagogen, hinterher war auch alles gut. Aber wenn wir sozusagen nicht im Team darauf reagiert hätten, wäre es schwierig geworden.
Dazu kann man natürlich eine ganze Menge sagen. Zum einen ist es so, wenn wir uns die zur Verfügung stehenden Zahlen angucken, weil natürlich immer in der Öffentlichkeit auch behauptet wird, dass es immer brutaler zugeht mit einem Verweis auf früher, dann haben wir wirklich genau das gegenteilige Bild. Einerseits ist es früher schlimmer gewesen. Wir sprechen auch von einem sogenannten Crime Drop. Ja, das heißt, die Zahlen sprechen eher dafür, dass es eben nicht schlimmer geworden ist und auch, dass es brutaler geworden ist. Dafür gibt es keine belegbaren Zahlen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Und die Unfallversicherungsverbände erheben sogenannte Raufunfälle. Wenn die eine gewisse Qualität haben, sodass man auch einen Arzt aufsuchen muss und, was natürlich dafür spricht, dass es auch ein massiver Vorfall ist, dann müssen diese gemeldet werden. Das heißt, es gibt eine Meldestatistik der DGUV, auf die man sich verlassen kann. Wenn ich mir dort die Zahlen angucke, finde ich keine Zunahme an Brutalität. Wenn ich das jetzt insgesamt für ganz Deutschland mir angucke, ist es auch nochmal ein Unterschied im Vergleich zu bestimmten sogenannten Brennpunktregionen. Deshalb ist das so, dass man das differenziert betrachten muss. Und was mir auch wichtig ist, in unserer Arbeit, wir sind ja viel an Schulen unterwegs mit unserem Präventionsprogramm, erleben wir immer wieder, unabhängig davon, dass die Belastung für Lehrkräfte sehr groß ist, dass für viele das Berufsfeld vielleicht nicht mehr so attraktiv ist, wie liebevoll, engagiert und motiviert Lehrkräfte arbeiten, wie gut sie Beziehungen zu ihren Schülerinnen und Schülern aufbauen und wie sie ihre Tätigkeit als Lehrkraft nicht als Job, sondern als Berufung machen. Das beeindruckt mich immer zutiefst und soll nochmal deutlich machen, dass natürlich das Arbeiten an einer Schule eine sehr erfüllende, positive Aufgabe sein kann. Und es gibt genügend Lehrkräfte, die genau das auch jeden Tag leben. Das diskutieren wir aber oftmals nicht, sondern wir haben natürlich jetzt eine Fokussierung auf all das, was schief läuft. Und Sie haben jetzt ein paar Fälle genannt. Ich kenne das auch. Meine Telefonnummer steht ja auf der Website von Fairplayer e.V. Das heißt, Sonntagnachmittags beim Bienenstich und Kaffee klingelt dann schon mal mein Telefon und dann ist jemand dran, sehr verzweifelt. Manchmal sind es Lehrkräfte, manchmal sind es Eltern oder Schüler und Schülerinnen sogar. Manchmal aber auch Lehrkräfte, die mir genau das erzählen, die anonym bleiben wollen und die sagen, ich habe ein Problem. Seit Jahren versuche ich, meiner Schulleitung klarzumachen, dass wir ein Gewaltproblem haben, aber ich werde einfach stumm gestellt. Und man muss das ernst nehmen, dass es diese Fälle gibt. Und ich glaube, es gibt auch gegenwirkende Mechanismen, dass man, wenn an einer Schule so etwas schiefläuft, trotzdem auch im System Ansprechpartner finden kann. Sei es jetzt über schulpsychologische Beratungsstellen, an die man sich wenden kann, oder Mobbing-Beratungsstellen oder Gewaltberatungsstellen, die auch für Lehrkräfte offen sind. Dennoch kommt es natürlich immer wieder zu solchen Fällen. Und dadurch, wenn man sich mal überlegt, wie viele Lehrkräfte in den letzten 20 Jahren im Dienst waren, wie viele Schüler und Schülerinnen täglich die Schule besuchen, allein diese schiere große Anzahl macht natürlich auch solche Vorfälle einfach möglich. Damit will ich das nicht runterspielen. Ich glaube, man muss das ernst nehmen und man muss schauen, ob das, was wir jetzt an Mechanismen zur Verfügung haben, um dem entgegenzuwirken, um Ansprechpartner zu sein, ob das ausreicht. Und wahrscheinlich reicht es dann nicht aus, wenn es nach wie vor zu solchen Vorfällen kommt.
Ja. Wir haben folgendes Problem. Es gibt keine einheitlichen Strukturen, wo Vorfälle der Gewalt oder der Gewalterfahrung über einen Meldebogen, über das Schulleitung müssen ja jede Woche, jeden Monat etwas zurückmelden, dass alle, sagen wir in Nordrhein-Westfalen, wir haben 5 Regierungsbezirke, alle 5.500 Schulen einen einheitlichen Meldebogen, vielleicht gibt es noch Binnendifferenzierung nach der Schulform, sozusagen zurückmelden an die Bezirks- und dann ans Ministerium, sodass die einen Datensatz haben, zu sehen, was für eine Entwicklung. Das gibt es nicht, das halte ich für hochgradig defizitär.
Wir haben tatsächlich vor einigen Jahren als Erste in Berlin die Möglichkeit gehabt, die sogenannten Gewaltmeldebögen der Schulen in Berlin zu analysieren und hatten ein Archiv von 10 Jahren, die wir anonymisiert auswerten konnten. Und uns ist natürlich deutlich aufgefallen, dass es anfangs eher spärliche Rückmeldungen gab, die dann zum aktuellen Datum hin mehr wurden, dass es aber massive Unterschiede gab zwischen Schulen, Regionen und so weiter und die teilweise nicht nur dadurch begründet waren, dass es vielleicht auch an einigen Schulen mehr los ist und mehr passiert. Ich kann das auch alles verstehen, dass es natürlich Schulen gibt, die sagen, wenn wir in der Öffentlichkeit darüber berichten, was hier passiert, dann wollen die Eltern ihre Kinder nicht mehr zu uns hinschicken.
Vielleicht 2 Anmerkungen dazu. Im Verhältnis in Büren, Essen, Paderborn, diese Gewaltvorfälle, die dann medial hochgekocht worden sind. Dann gab es aber eine Reaktion, ich weiß nicht, ob Sie die mitbekommen haben, dass das MSB mit dem Innenministerium, Herr Woll und Frau Feller, eine Pressemitteilung zu einer neuen Initiative Sicherheit an Schulen gemacht haben und es tatsächlich fertiggebracht haben, zu sagen, wir machen jetzt an 20 Schulen, machen wir 20 Polizisten in den Pausen dazukommen. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die haben mir gesagt, das kann ja nicht deren Ernst sein. Wir haben seit 2012 psychosoziale Belastungsstudien, COXOP-Studien. Nicht jedes Bundesland macht das. Wir sind das Größte mit 18 Millionen. Und man kann daran sehen, es gibt Hinweise, dass man sein Verhalten, also Verhaltensprävention, es gibt aber kein Konzept, obwohl das der Arbeits- und Gesundheitsschutz vorschreibt, ein Konzept zur Verhältnisprävention. Da geht es um Strukturen und um ganz viel Geld. Und das, was Sie gerade angedeutet haben, bei dem Thema Gewalt an Schulen, viele Schulleiter haben natürlich Angst um das Image, Reputationsverlust. Und dann wird schon mal ganz, ganz schnell möglicherweise nur auf die Lehrerpersönlichkeit und nicht wenig auf die Strukturen geachtet. Das sind alles Elemente, die mich noch nicht so hinreichend überzeugen, dass das eventuell zu stark in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Wenn das so ist, wie Sie das angedeutet haben, ich jetzt heute gelernt habe, dann ist aber im umgekehrten Verhältnis dazu die Reaktion darauf zu wenig, zu langsam und nicht koordiniert, so dass man wirklich viele Sachen, möglicherweise die Sachen, die sie auch an 100 Schulen schon implementiert, bewährt haben, dass man damit in der Fläche gehen muss. Und es gibt ja auch sozusagen Alarmierungssysteme, später Nachmittagsunterricht, anderes Gebäude, schwierige Situation, aber wo ich da möglicherweise über einen einfachen Alarmierungssystem hätte Hilfe generieren können. Da ist eine junge Kollegin, die vielleicht noch sich verunsichern lässt von bestimmten Schülercharakteren, für die wäre das sehr hilfreich, solche Möglichkeiten zu haben. Wir haben bewährte Systeme, die teilweise schon seit über 10 Jahren implementiert sind, Alarmierungssysteme, in Universität Bielefeld. Das ist aber ein Flickenteppich. Und eigentlich ist das, was wir wollen, weg aus dem Flickenteppich hin zu einer flächendeckenden Lösung. Einzelne Städte machen sich auf den Weg. Essen hat zum Beispiel auch Gewalt an Schulen zum Thema gemacht, haben die Lehrkräfte vergessen. Also es gibt immer was Gutes und etwas, wo man sagen muss, hey Leute, lasst uns doch zusammen gemeinsam nach vorne gehen und das in die Fläche bringen. Bewährte Systeme in die Fläche bringen und wie das finanziert ist, ist mir eigentlich egal. Alle Akteure müssen an einem Strang ziehen, Querfinanzierung, wie auch immer. Und das ist momentan unsere Wahrnehmung, dass verschiedene Sachen, die sich bewährt haben, die gut sind, die toll sind, die müssen allen Schulen, unabhängig von ihrer Finanzkraft des Schulträgers, die müssen einfach gemacht werden, umgesetzt werden und nicht irgendwie noch 4, 5 Jahre gewartet werden, bevor irgendwelche Schulschlösser für alle Schulen in irgendeiner Stadt umgesetzt werden. Das dauert mir eigentlich zu lang. Und für die Kolleginnen und Kollegen ist das auch keine richtige gute Perspektive.
Meine Rolle kann es jetzt nicht sein, all diese Fragen zu beantworten oder dazu entsprechende Diskussionspunkte zu geben, weil ich natürlich auch überhaupt nicht in all diese Dinge so involviert bin. Ich kann Ihnen aber sagen, es gibt natürlich immer zwei Möglichkeiten, die Probleme zu betrachten. Das eine ist, na klar, man kann fordern, dass mehr Dinge passieren müssen und dass zu wenig getan wird, kann man auch feststellen. Auf der anderen Seite kann man sich aber auch darauf konzentrieren, was gibt es denn schon an Dingen, die auch getan wurden. Und ich muss dazu sagen, ich komme natürlich ein bisschen rum auch in diesem Land und sitze übrigens auch in einer Beraterrunde zum Thema Gewaltprävention bei Frau Ministerin Feller. Und dort ist mein Eindruck, dass schon in NRW, ist ja ein sehr großes Bundesland mit unglaublich vielen Schulen, Lehrkräften und damit auch wahnsinnig großen Aufgaben, dass hier schon einiges passiert, was in anderen Bundesländern vielleicht noch nicht so passiert. Ich selber bin daran beteiligt, dass wir hier Programme flächendeckend auch umsetzen. Wir sind seit vielen Jahren im Bereich der Gewaltprävention, zum Beispiel im Programm NETWAS unterwegs und arbeiten hier mit Akteuren der Krisenprävention und Intervention sehr erfolgreich zusammen. Ich weiß aber auch aus meiner Erfahrung, wir haben zum Beispiel gerade eine sehr große DFG-Studie hier laufen in NRW, wo Schulen kostenfrei von uns Fortbildungen im Programm Fair Play Manual, ein Anti-Mobbing-Programm bekommen konnten und einem von uns neu entwickelten Interventionsprogramm. Und wir haben fast ein Dreivierteljahr gebraucht, um überhaupt genügend Schulen zu finden, die bereit waren, dieses Zeitinvestment zu erbringen, an unserer Studie teilzunehmen. Das soll heißen, manchmal gibt es gute Angebote. Fair Play Manual ist eine Grünliste Prävention, ein etabliertes Programm, wirksamkeitsevaluiert und damit auch in jedem Fall zu empfehlen. Dennoch schrecken die Schulen davor zurück, es zu machen, weil sie sagen, das ist ihnen zu aufwendig. Ich muss also, das ist jetzt nur eine Anekdote aus meinem Arbeitsalltag, das soll bedeuten, wir haben eben eine sehr komplexe Situation und wir müssen immer unterschiedliche Ebenen betrachten. Ich kann also noch so viele tolle Maßnahmen haben, aber in einem so großen Bundesland mit so vielen Akteuren braucht es einfach seine Zeit. Und manchmal ist es sogar so, dass ich gute Maßnahmen habe, aber es macht keiner mit oder wenige. Ich muss also auch Überzeugungsarbeit leisten. Das kenne ich übrigens auch aus anderen Bundesländern, dass anfangs, wenn man etwas noch nicht kennt, die Schulen nicht so gerne mitmachen. Und zwei Jahre später habe ich Wartelisten, weil alle Schulen mitmachen wollen. Und meine Beobachtung ist, dass hier schon in NRW einiges passiert, viele gute Sachen passieren. Ich habe hier viele Kooperationspartner in NRW, die hervorragende Arbeit leisten. Die schulpsychologischen Beratungsstellen leisten eine hervorragende Arbeit, wie ich finde. Was nicht bedeutet, dass man nicht noch mehr tun könnte und auch noch mehr Themen angehen kann. Aber wir kommen natürlich ganz schnell dann auch in so eine Situation, dass wir uns fragen müssen, nicht nur welche Ressourcen, sprich welche finanziellen Mittel, sondern wo soll denn das Personal herkommen? Es fehlt einfach an Personal und ich kann auch nicht einfach jetzt mal eben 1000 Leute bereitstellen, weil die müssen ja irgendwo herkommen. Und viele Probleme kann ich nur mittel- und langfristig lösen, aber ich muss mich auf den Weg machen. In all den Jahren, in denen ich versuche, Probleme zu lösen, habe ich gelernt, dass man Probleme eben manchmal mit einem langen Atem lösen muss. Und man muss auch damit leben, dass manchmal die guten Lösungen nicht unbedingt die sind, die dann auch im Feld ankommen. Deshalb bin ich der Ansicht, was ich mitbekomme, hier passiert schon eine Menge in NRW. Gute Sachen auch. Wir selber sind auch in einer Kooperation mit dem LKA beispielsweise, um Netwas und Netwave in Kombination mit den Angeboten des LKA zukünftig anbieten zu können. Bis sie aber überhaupt erstmal so weit sind, an die Startlinie zu kommen, bis sie Gelder erwirtschaftet haben, Fördergelder haben, bis sie die Leute ausgebildet haben. Es dauert einfach seine Zeit. Und diese komplexen Probleme bekommt man einfach nicht mit schnellen Lösungen gelöst.
Der Hintergrund ist, warum das vielleicht zu wenig angenommen wird, ist ähnlich, was ich vorhin versucht habe, bei der Coxop-Studie deutlich zu machen. Die Kollegen machen das immer weniger, nehmen immer weniger teil bei einer eigentlich sehr guten Studie, psychosoziale Belastungsstudie, weil sie merken, es passiert nichts. Also es gibt, wenn es tolle Sachen gibt, warum geht das nicht in die Fläche? Und dann erlaube ich mir, die kritische Frage zu stellen, woran liegt das denn, dass so viele Schulen, so viele Kollegen das so wenig annehmen? Ich weiß, dass ganz viele das gerne machen würden, auch Fortbildung. Die sind aber im System teilweise kurz vorm Burnout. Und die Frage ist, diese vielen guten Ansätze, die meines Erachtens unbedingt für die Beziehungsarbeit eingesetzt werden müssen, dafür braucht es Entlastung von unterrichtsfremden Tätigkeiten für die Lehrkräfte, damit ich wieder Zeit für guten Unterricht und für die Beziehungsarbeit habe. Und wenn ich mir überlege, im letzten Jahr gab es, glaube ich, eine Umfrage an Schüler und Schülerinnen nach Corona. Wie sieht's denn aus? Kannst du mir jemanden nennen, eine Lehrkraft, die sich wirklich für dich interessiert? Und das Ergebnis war erschütternd.
Gerechterweise muss man natürlich sagen, dass wir jetzt auch wieder eine Mischung haben an unterschiedlichen Themen und Hintergründen, die dazu führen, dass genau das passiert, dass an den Schulen wenig Möglichkeiten besteht, beispielsweise solche Programme zu implementieren. Ich glaube, man muss den Bogen da etwas weiter spannen. Manchmal sind das gesellschaftliche Aspekte. Ja, wir leben ja in einer Gesellschaft Survival of the Fittest. wo plötzlich geprägt, die Harten kommen im Garten, ja. Das wird auch an einigen Schulen durchaus geprägt. Ich habe das sogar an meiner Universität, an der ich vor vielen Jahren studiert habe, erlebt, dass ich eine Ansprache verfolgte, wo jemand sagte, schauen Sie nach links und schauen Sie nach rechts, das wird sich sehr ausdünnen, hier kommen nur die Guten weiter. Das sind so Dinge, die dann von der gesellschaftlichen Ebene sich auch niederschlagen auf die institutionelle Ebene und im Schulethos sich niederschlagen. Wenn Sie an einer solchen Einrichtung als Schüler oder Schülerin beschult werden oder als Lehrkraft tätig sind, ist das nicht gut, weil Sie davon ausgehen können, dass überhaupt keine Offenheit gegenüber Gewaltprävention und beziehungsförderlichen Angeboten besteht. Wir haben aber auch gesellschaftlich momentan einfach die Situation, dass wir vor dem Hintergrund dessen, was international passiert, Krieg, plötzlich stehen die jungen Menschen wieder vor einer Wehrpflicht, die mediale Berichterstattung über Krisen, Gewalt und dazu führt, dass wir in unserem Sicherheitsempfinden sehr, sehr tangiert sind und dass auch politisch plötzlich wieder Töne aufkommen, die man lange nicht gehört hat, wo es um Verschärfung, um Repression und so weiter geht. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Nährboden für gute Präventions- und Beziehungsarbeit an Schulen, wenn sich das an Schulen dann niederschlägt. Ich stelle aber auch immer wieder fest, und das betrifft sicherlich nicht alle Schulen und auch nicht alle Lehrkräfte. Es gibt aber auch Lehrkräfte, die sich einfach zurückziehen und sagen, also Entschuldigung, ich bin Physiklehrkraft, dafür bin ich nicht zuständig. Das ist nicht mein Thema. Oder zu Recht Lehrkräfte sagen, Entschuldigung, sozial-emotionales Lernen, dazu wurde ich nie ausgebildet. Ich will damit sagen, dass wir einen Schmelztiegel an Gründen haben und ich möchte mich gar nicht auf einzelne Gründe nur verschleifen, weil ich an bestimmten Schulen wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Gründe finde, sondern wir müssen natürlich mittel- und langfristig die Sache so angehen, dass wir erstens in der grundständigen Lehrkräftebildung beispielsweise gewisse Themen aufnehmen, die inzwischen überhaupt noch nicht Thema sind. Ich nenne nur das Thema sozial-emotionales Lernen, was ich übrigens auch als Querschnittsthema bearbeiten kann. Ich kann Physikunterricht mit Methoden des sozial-emotionalen Lernens durchführen oder Mathe sozial-emotional sozusagen mit Methoden des sozial-emotionalen Lernens durchführen. Lehrkräfte sind dafür aber nicht ausgebildet. Auch in meiner Universität an der FU Berlin haben wir lange dafür gearbeitet, dass wir jetzt beispielsweise in der Grundschulpädagogik ein eigenes Modul zu dem Thema anbieten können, Anti-Mobbing und sozial-emotionales Lernen. Und das wird von allen nachgefragt. Das ist ein freiwilliges Angebot, weil Lehrkräfte natürlich wissen, dass sie das brauchen. Wir haben inzwischen strukturelle Veränderungen an Schulen. Ich habe neulich mal auf einem Vortrag ein altes Klassenfoto von mir gezeigt und habe gesagt, so bin ich zur Schule gegangen und Schule heute sieht ganz anders aus. Und ich schätze das sehr. Ich selber meine Frau hat kurdisch-türkische Wurzeln, unsere Kinder wachsen zweisprachig auf. Ich finde, das ist eine enorme positive Quelle. Ich mag das. Aber es gibt eben auch Schulstandorte, wo wir bildungsferne Eltern haben, die nicht bereit sind, auch die deutsche Sprache zu sprechen oder die es einfach nicht können, die viel arbeiten müssen, sich nicht um die Kinder kümmern müssen. Die Kinder kommen in die Schule, sehen keinen Sinn darin, in die Schule zu gehen, bekommen keine Sinnhaftigkeit vermittelt. Und diese Liste kann ich jetzt endlos fortführen. Wir haben inzwischen einfach auch Schulstandorte, die mit einer Vielzahl an massiven Problemen natürlich zu kämpfen haben, wo wir eigentlich die besten Pädagoginnen und Pädagogen brauchen. Und da braucht es natürlich auch entsprechende Konzepte und Ansätze, denn das wirkt sich auch auf die Gesundheit aus, auf das, was Lehrkräfte jeden Tag dort erleben und führt dann eben zu solchen Burnout-Erscheinungen und zu Überforderungsreaktionen, was ich nachvollziehen kann. Das heißt, ich muss gerechterweise schon sagen, ich finde eine Vielzahl an unterschiedlichen Hintergründen. Ich hatte auch Gespräche beispielsweise in der Umsetzung unserer Studie hier in NRW, wo Schulleitungen mir gesagt haben, ja, wir haben einfach keine Zeit und keine Ressourcen, das zu tun. Mir aber gleichzeitig davon erzählten, dass am Nachmittag, dadurch, dass sie eben auch Nachmittagsangebote machen können, unglaublich viel Zeit da ist, wo man schöne Dinge wie Kochen und Rudern und Schwimmen machen kann. Und wo ich mich frage, warum wird dort Kochen, Schwimmen und Rudern gemacht, aber nicht sozial-emotionales Lernen? Das heißt, wir haben auch Prioritätenbildung und vielleicht auch die Sichtweise, dass gewisse Themen nicht allzu wichtig erachtet werden. Und deshalb muss ich schon gerecht mit der Situation umgehen und verstehen, dass es sehr unterschiedliche Hintergründe gibt, wo ich auch sehr unterschiedliche Maßnahmen brauche. Dazu gehört auch, dass es Schulen gibt, die einfach nicht die Dinge umsetzen, die sie umsetzen könnten.
Aber das bestärkt mich eigentlich nur in der Wahrnehmung, dass man von Gewalt, Bedrohungssituationen, dass man das systematisiert für alle Schulen, sozusagen rückmelden muss an die Bezirksregierung, sodass Schule und Schulkonferenzen, Lehrerräte auch mit diesem Thema durch diese Rückmeldeaktion, durch die Wahrnehmung ins Gespräch kommen. Und darüber hinaus der Appell meines Erachtens an das Schulministerium, die gute Sachen machen, auch wirklich tolle, wir haben die psychosozialen Beratungen angesprochen, die im Einzelfall wirklich klasse Arbeit machen. Aber wenn man in die Fläche geht, finde ich das nach wie vor irritierend, defizitär, wenn man nicht von tollen Studien, also diese Cox-Hop-Studie, psychosoziale Belastungsstudie, wenn es dann seit Jahren, mittlerweile sind wir 14 Jahre in dieser Systematik drin, es gibt keine Verhältnisprävention. Das würde ja das Thema dementsprechend auch transportieren. Also wenn das Schulministerium ein Konzept zur Verhältnisprävention aufgrund dieser Datenlage machen würde, könnte man das kommunizieren, könnte Fortbildung generieren und das Schulministerium könnte vielleicht auch dem Finanzminister sagen, wir brauchen dafür mehr Geld, wenn wir gute Bildung, sichere Schulen haben, dann haben wir bessere Lernerfolge. Ich komme vom Berufskolleg und für mich war das vor Jahren neu, das Thema Familienzentren. Ich habe mich dann damit beschäftigt. Interessant ist, das machen immer Stiftungen. Das ist, glaube ich, die Wirbelstiftung maßgeblich. Das wird dann zum Beispiel mit der Stadt Gelsenkirchen gemacht. Sehr erfolgreich. Wenn man das seit Jahren weiß, ich glaube, das hat in Gelsenkirchen plus 70.000 Euro gekostet. Ich will mich da nicht festlegen. Klar, es kostet mehr Geld. Aber am Ende generiert man ja sozusagen über den Erfolg. Also Rutger Wössmann, Sie kennen den Bildungsforscher, der die ökonomischen Fragen da untersucht und sagt, liebe Leute, investieren, investieren. Das bekommen wir alle hinterher zurück. Also wenn man diese guten Sachen weiß, also Stichwort Familienzentrum, aufsuchende Verwaltung, die Leute vor Ort bekommen Sprachkurse, die Eltern fangen dann hinterher an zu kochen für die Kinder. Das sind erfolgreiche Projekte, wo ich denke, lass uns das so an die Fläche umsetzen.
Also ich muss natürlich sagen, dass diese Themen jetzt so weit außerhalb meiner Expertise liegen. Man kann natürlich über viele Dinge reden, wie Ganztagsangebote, Elternangebote und so weiter, zu denen ich aber relativ wenig sagen kann. Ich kann zum Thema Gewaltprävention, Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen sagen, dass ich da eben die Erfahrung mache, dass ich beispielsweise und auch andere durchaus gehört werden, weil wir werden ja angefragt.
Was würden Sie sich wünschen, was müsste passieren, damit das geschieht?
Tatsächlich ist es so, dass wir schon seit vielen Jahren hier in NRW auch schon aktiv sind. Also ich habe Partner im Ministerium für Schule und Bildung und auch beim LASP, also der Landesstelle Schulpsychologie und Schulpsychologisches Krisenmanagement, mit dem wir schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich daran arbeiten, ein Programm wie NetWAS oder auch NetWave in die Fläche zu bringen, soll heißen, wir haben schon in den letzten Jahren auch mit Förderung beispielsweise der Unfallkasse NRW Multiplikatoren hier in NRW fortgebildet und ausgebildet, dass diese auch mit Schulen, wenn es Interesse besteht, zusammenarbeiten können, um diese Programme in die Fläche zu bringen. Insofern ist das, glaube ich, genau der richtige Weg, weil mein Ansatz ist grundsätzlich, bei den Programmen, die wir entwickeln, dass diese eine gewisse Kombination universell präventiv für alle Schulen, für alle Kinder und Jugendlichen, für alle Lehrkräfte angeboten werden sollen, sie aber Elemente haben, die selektiv indiziert präventiv besondere Problemlagen beispielsweise auch adressieren, besondere Kinder und Jugendliche mit Problemen besonders auch ansprechen, aber alle etwas davon haben. Und damit sind das Ansätze, die eigentlich auch an allen Schulen umgesetzt werden können, egal ob es Gymnasien sind oder Grundschulen. Kann man übrigens auch bei einem Programm wie NetWAS, was ich Ihnen ja gleich noch kurz vorstelle, machen, weil wir auch in den USA beispielsweise im Grundschulbereich schon Vorfälle an Schulen hatten mit Waffengewalt, wo es zu sogenannten School-Shootings kam. Also vielleicht erstmal vorweg, was ist überhaupt NetWAS und NetWAS, dass man sich das vorstellen kann. NetWAS ist eine Abkürzung für Networks Against School Shootings. Und das ist ein bisschen missverständlich. Wir haben dieses Programm nach dem schlimmen sogenannten School Shooting in Winnenden mit einer Förderung des BMBF entwickeln können. Und deshalb trägt es diesen Namen, weil das eine direkte Reaktion auf diesen Vorfall war. Wir sprechen aber eigentlich von Krisenprävention. Denn Ausgangspunkt für uns ist die Früherkennung von Schüler und Schülerinnen, die vielleicht, wir sprechen auch nicht mehr von School Shooting, weil dieser Begriff so wissenschaftlich unpräzise ist, sondern wir sprechen von schweren, zielgerichteten Gewalttaten. Es werden hier also Schüler und Schülerinnen adressiert, die vielleicht eine solche Gewalttat planen, die vielleicht so etwas durchführen könnten. Und wir haben uns dazu tatsächlich alle in Deutschland geschehenen Fälle angeschaut. Wir kennen ja Fälle die sehr prominent auch in der Öffentlichkeit verhandelt wurden und behandelt wurden wie Erfurt, eines der schlimmsten School-Shootings weltweit übrigens, Winnenden, Emstetten. Wir haben aber eine Vielzahl an Fällen noch gefunden, die nicht so öffentlich behandelt wurden, wo es ähnliche Situationen gab. Und wir haben uns 11 Fälle angeguckt, die in Deutschland geschehen sind und diese auch verglichen in einem weiteren Projekt, Target hieß das, auch vom BMBF gefördert, mit anderen Formen von Amoklagen, mit angedrohten Fällen, mit anderen Formen von Mord- und Tötungsdelikten, sodass wir auch Vergleiche herstellen konnten. Wir konnten feststellen, dass die Taten, die in Deutschland geschehen sind, dass es sich eben nicht um spontane, affektgesteuerte Taten handelt. Man geht ja immer davon aus, so ein School-Shooting ist wie so eine Amok-Tat. Da dreht jemand durch und rennt dann Amok. So, das ist das Bild, was wir oft haben. Das heißt, wir haben also nicht eine gewisse Situationslogik, die dazu führt, dass jemand eine solche Tat begeht, sondern wir haben oftmals den Endpunkt einer manchmal über Jahre laufenden, krisenhaften Entwicklung. Und diese krisenhafte Entwicklung wird auch begleitet von einer ganzen Vielzahl an Auffälligkeiten. Eine Auffälligkeit haben wir uns genauer angeschaut, das sogenannte Leaking. Wir haben auch eine eigene Studie dazu durchgeführt, das Berliner Leaking-Projekt. Das sind also Verhaltensweisen, Handlungen, Äußerungen, die auf Pläne hinweisen. Wir haben ein Bild, auf dem ein Schüler zeichnet, wie er eine Lehrkraft enthauptet. Wir haben ein Bild, wo ein Schüler zeichnet, wie er eine Lehrkraft erschießt. Wir haben einen Aufsatz, in dem ein Schüler schlimmste Gewalttaten beschreibt. Wir haben einen Schüler, der sich plötzlich verändert. Ein sehr lebensfroher Schüler, der plötzlich sehr still, introvertiert ist, ruhig ist, der sich also in seinem Verhalten maßgeblich verändert, der plötzlich schlechte Noten hat. Wir haben einen Schüler, der plötzlich anders gekleidet in die Schule kommt. All das sind Dinge, die tatsächlich geschehen sind in späteren Taten und die im Vorfeld aber nicht so richtig ernst genommen wurden. Das heißt, man geht davon aus, dass der Schüler, die Schülerin irgendwie merkwürdig ist, komisch ist, aber man beschäftigt sich nicht weiter mit ihnen, obwohl manchmal sogar die späteren Täter im Vorfeld, meist sind es übrigens junge Männer oder Jungs gewesen, deshalb Täter, aber wir haben auch durchaus Mädchen, die solch eine Tat begangen haben, die haben tatsächlich auch über ihre Tatfantasien gesprochen, die haben Listen erstellt, die haben Tatabsichten und auch Tatpläne vor deren Ausführung offengelegt und trotzdem wurde nicht interveniert. Und das heißt, es gab frühe Anzeichen. Wir haben Fälle, wo wir 10 Jahre im Vorfeld schon den Beginn einer Entwicklung ersehen konnten. Und jetzt muss man gerecht sein. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Natürlich können wir mit wissenschaftlichen Methoden im Nachhinein viele Dinge erkennen. Und die Kunst ist es ja prospektiv, also jetzt in situ, in dieser Situation zu entscheiden, wenn ein Schüler sich merkwürdig verhält, wie gehe ich damit um? Und das ist genau der Ansatz, den wir verfolgen, dass wir sagen, wir wollen gar nicht auf konkrete potenzielle Amok-Täter aufmerksam werden, weil diese Taten passieren, zum Glück muss ich sagen, so selten, müssen Sie sich vorstellen, seit 1999 bis jetzt sprechen wir hier in Deutschland von uns, von 11 Taten, die wir angeschaut haben und es gibt natürlich viele angedrohte Taten und, aber wenn Sie mal die Gesamtschülerzahl über den Zeitraum hochrechnen, die Anzahl der Schulen in ganz Deutschland, merken Sie, das ist ein äußerst seltenes Ereignis. Im NetWAS-Präventionsprogramm sollen jetzt Lehrkräfte dafür sensibilisiert werden, eben auf auffälliges Verhalten von Schülerinnen und Schülern aufmerksam zu werden, was vielleicht auf Gewalthandlungen hindeutet, wo zum Beispiel ein Schüler Gewaltfantasien äußert. Das bedeutet nicht, dass dieser Schüler auch diese Gewalttat begehen wird, aber es ist ja schon etwas ungewöhnlich, wenn zum Beispiel ein 10-jähriger Schüler eine Nachricht an die Lehrkraft gibt, die Schüler sollen mich in Ruhe lassen, sonst passiert hier was. Das macht ja deutlich, dass da ein Schüler unter Druck ist, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und da kann man nicht drüber weggehen, auch wenn im schulischen Alltag natürlich oftmals gar nicht Zeit dafür gegeben ist. Gleichzeitig sollen aber auch andere Auffälligkeiten aufmerksam betrachtet werden. Und da sind Lehrkräfte geradezu prädestiniert dafür, das zu tun, weil eine Lehrkraft ja Schüler und Schülerinnen bestenfalls über viele Jahre sogar begleitet. Und das ist ja das Bild, was wir eigentlich haben wollen, dass eine Lehrkraft natürlich auch weiß, was zu Hause passiert. Das heißt, die Lehrkraft weiß, wenn die Eltern sich scheiden lassen. Die Lehrkraft bekommt mit, wenn die Oma gestorben ist und. Und sie beobachtet ja den Schüler oder die Schülerin und merkt auch, hey, hier ist ein lebendiges Kerlchen und der ist plötzlich ganz ruhig, bleich, kommt nicht mehr gerne in die Schule, da muss was passiert sein. Und in den seltensten Fällen sind es dann Pläne, einen Schulamok zu begehen, sondern das ist dann eher etwas wie Depression, Opfer von Mobbing sein, wie auch immer. Diese Dinge sollen wahrgenommen werden. Und die Idee ist es eben auch, dass wir Strukturen an Schulen schaffen, um überhaupt auf diese unterschiedlichen Phänomene aufmerksam zu werden. Denn daran mangelt es oft. Oftmals versanden diese Informationen. Und hier wollen wir Strukturen an Schulen schaffen, dass Lehrkräfte wissen, worauf sie zu achten haben. Aber auch alle Schulangehörigen wissen, worauf sie zu achten haben. Denn wir kennen Fälle, wo beispielsweise der Hausmeister etwas im Mülleimer gefunden hat, was sehr wichtig war. Und das kann an einem Präventionsteam an. Das heißt unterschiedlich Krisenprävention oder Krisenteam. Manche Schulen haben das ja schon eingerichtet. Wir sprechen eben von KPT, Krisenpräventionsteam, gemeldet werden. Und dort gibt es eben Kräfte, die sich dann vielleicht auch mit dem Fall beschäftigen und in die Fallarbeit gehen. Soll heißen, wir wollen nicht erst ansetzen, wenn es gefährlich wird, sondern deutlich früher, damit eben Schüler und Schülerinnen gar nicht erst in eine krisenhafte Entwicklung gehen, sondern möglichst früh, bestenfalls mit pädagogischen Maßnahmen, mit Maßnahmen, die der schulpsychologische Dienst oder andere Dienste bieten können, der Schüler aufgefangen wird, damit es eben nicht zu einer negativen Entwicklung kommt und psychosoziale Krisen sich entwickeln.
Ich hätte mir oft dieses strukturierte Vorgehen auch in der Schule implementiert, strukturell gewünscht. Also sagen wir mal, dass man Teamsitzungen macht mit allen Lehrkräften, die in einer Klasse oder mit Werkstätten zusammenarbeitet, dass man dann Zeit hat, darüber zu reflektieren. Man geht die einzelnen Klassen, die einzelnen Schüler durch, hat dann eine Wahrnehmung, ein Schüler XY hat sich verändert oder was wissen die anderen darüber, sodass man unterschiedliche Perspektiven bekommt, kann dann Sozialpädagogen und Schulpsychologen mit einbeziehen. Aber dafür braucht es auch personelle und zeitliche Ressourcen in dem System Schule. Und da ist sozusagen, ich komme wieder darauf zurück, da müssen Lehrkräfte von unterrichtsfremder Tätigkeit entlastet werden, damit ich Zeit, Luft und Kraft habe, mich solchen schwierigen Themen sozusagen zuzusenden. Also ich kann mich erinnern, dass wir haben das mal ein paar Jahre tatsächlich freiwillig geschafft, hatten auch möglicherweise in ihrem Sinne da gearbeitet und haben uns auch dann Referenten eingeladen in dieses Team von Lehrkräften. Aber wenn das nicht strukturell im Stundenplan implementiert wird, möglicherweise eine Schulleitung da wenig Interesse hat, dann versandet das, dann bekommen die Kollegen keine positive Rückmeldung, keine Anerkennung, dann kommt Frust, dann zerbröselt das und das ist hochgradig schade. Und bei diesem Übergangsmanagement am Berufskolleg besteht dann die Gefahr, dass man da die Frage stellen muss, müssen da mehr Informationen an die aufnehmende Schule gemacht werden, muss es da eine andere Kommunikation mit Polizei, wen auch immer, stattfinden, um hier auch eventuell Gefahren sozusagen und Bedrohungslagen zu erkennen oder dann auch möglicherweise auch pädagogisch zu arbeiten. Also hier in Essen war das genau Beginn des neuen Schuljahres letzten Jahr. Da war dieser Schüler, der die Kollegen niedergestochen hat, der war schon auffällig, glaube ich, das Thema unerlaubter Waffenbesitz war da ein Thema. Und dann ist die Frage, wenn ich andere Informationen habe am Aufnehmen der Schule, dann habe ich die Möglichkeit, anders zu reagieren.
Wie es so oft ist, muss man auch hier das sehr mehrschichtig betrachten. Und zum einen ist es so, dass wir dieses Thema natürlich auf unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlichen Akteuren betrachten müssen. Also bestenfalls gibt es eben nicht nur die Schule, weil an der Schule, das ist so der Ansatzpunkt, um überhaupt auf Schüler und Schülerinnen aufmerksam zu werden und zu entscheiden, können wir eigentlich jetzt noch mit pädagogischen Maßnahmen arbeiten oder mit den Möglichkeiten, die Schulpsychologie oder andere Akteure bieten. Oder müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass wir im Sinne einer Bedrohungsanalyse, eines sogenannten Threat Assessment zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, hier gibt es so viele Anzeichen, da stehen wir uns alle Nackenhaare hoch. Und die Informationen, die wir jetzt gesammelt haben, die führen eigentlich dazu, dass wir dringend andere Expertise mit ins Team holen müssen. Wenn ich also solche Fälle verhindere, ist das ja für alle Beteiligten etwas Positives. Nicht nur, dass überhaupt so ein schlimmer Fall verhindert wird, sondern auch die Schüler und Schülerinnen, die das beobachten, die das mitbekommen, sind davon betroffen. Normaler Unterricht ist nicht möglich. Die Lehrkräfte sind betroffen. Das heißt, ich habe eine enorme Zeitersparnis, wenn ich mit solchen Systemen arbeite, sodass die zusätzlich investierte Zeit sich insgesamt in jedem Fall rechnet und ich das einfach nur empfehlen kann, mit solchen Systemen zu arbeiten. keinem Schüler, keiner Schülerin, keiner Lehrkraft darf Gewalt widerfahren in der Schule oder auf dem Weg dorthin oder bei der Arbeit. Schule soll ein Ort sein, wo Menschen gerne hingehen, wo sie sich gerne aufhalten, wo sie selbstwertdienliche Erfahrungen machen und wo sie, wenn sie später dran zurückdenken, ein warmes Gefühl spüren und keinen Schock oder Schreck und ein Gut, dass es vorbei ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und dazu zählt auch, dass Schule ein gewaltfreier Ort sein soll, wo wir tunlichst gut daran tun, dafür zu sorgen, dass es eben nicht zur Gewalt kommt. Dass Informationen weitergegeben werden. Genau in dieser Situation sind wir natürlich auch in unserem Projekt Networks NetWave. Was darf man überhaupt datenschutzrechtlich wie dokumentieren und irgendwo niederschreiben? Und wir kommen ganz schnell in Grauzonen, wo erstmal genau geschaut werden muss, was datenschutzrechtlich erlaubt ist. Denn auch wenn einige Dinge sinnvoll erscheinen, gibt es natürlich auf der anderen Seite auch wieder Kritiker und Kritikerinnen, die sagen, Moment, müssen wir aber mal schauen. Wir wollen ja nicht stigmatisieren, wir wollen ja nicht dauerhaft schädigen und dokumentieren, was außerhalb der Rechtsnormen liegt. Deshalb müssen wir solche Systeme immer so gestalten, dass sie den aktuellen Rechtsnormen entsprechen. Ich habe ja gerade eben von einem Projekt gesprochen, wo wir genau das auch zum Thema machen wollen, über ein Rechtsgutachten. Mhm. Die Möglichkeiten, die wir jetzt sowieso schon haben, es gibt Möglichkeiten der Zusammenarbeit, ganz klar. Aber wir wollen das sehr genau uns anschauen, was wir datenschutztechnisch tun dürfen, müssen und wollen und wo man vielleicht auch Dinge noch ändern muss, damit eben auch bestimmte Dinge, die sinnvoll erscheinen, möglich sind. Ich muss auch dazu sagen, dass natürlich unser Ansatz eben gerade nicht ist, zu stigmatisieren und Schüler zu identifizieren und auszuschließen, sondern weil wir einen Krisenpräventionsansatz haben, gilt es früh auf Schutzbefohlene aufmerksam zu werden, mit denen man arbeiten möchte. Und sich auch klar zu machen, das ist so ein Erfolgsgarant und da sind wir sehr im Einklang mit Dewey Cornell, einem Kollege aus den USA, der das Virginia Threat Assessment entwickelt hat, was sehr ähnlich ist wie unser NetWars. Seit vielen Jahren stehen wir dann im Austausch. Für ihn ist der Erfolgsgarant, wenn Schüler nicht aus der Schule fallen oder wenn sie eine Zeit lang aus der Schule raus müssen, möglichst schnell wieder in den Schulbetrieb hineingelangen. Und das ist für mich eigentlich auch wichtig. Ich möchte kein System haben, um mir unliebsame Schüler zu entfernen, sondern ich möchte ein System haben, wo man auf Schüler und Schülerinnen aufmerksam wird, die in krisenhaften Entwicklungen sind, um sie zu stützen, damit sie gar nicht erst aus dem System Schule fallen. Das ist in jedem Fall auch für alle, die an der Schule arbeiten, ob als Lehrkraft, als SchulsozialarbeiterIn, was auch immer, der bessere Weg, weil ich mich damit auch wohlfühle und das erbringt ja auch unsere Evaluation. Wir haben ja in über 100 Schulen dieses Programm evaluiert. Genauer gesagt haben über 5000 Lehrkräfte sozusagen mitgemacht und das in dem Zeitraum über 7, 8, 9 Monate, wo wir in den Schulen waren, in 3 Bundesländern, betraf das also ungefähr 80.000 Schüler und Schülerinnen. Ja, das ist also eine Wahnsinnsstudie gewesen. Und wir haben so viele positive Effekte mit diesem Programm, auch in Bereichen, die wir gar nicht für möglich gehalten haben. Also natürlich konnten wir belegen, dass überhaupt das System umgesetzt wurde. Nicht in allen 108 Schulen, die angefangen haben. Einige sind ausgestiegen, haben gesagt, das wollen wir nicht oder die haben das System nicht implementiert. Aber über 90 haben es implementiert. Wir haben eine Verbesserung im Fachwissen Wir haben eine Verbesserung in der objektiven und subjektiven Handlungskompetenz. Das heißt, Lehrkräfte haben den Eindruck, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Wir konnten objektiv auch feststellen, ja, die wissen wirklich, was zu tun ist. Ja, was ja gut ist, weil sie sich damit auch in Krisenfällen handlungssicherer fühlen, wenn es zu einer Krise kommt oder zu Vorfällen kommt. Sie haben mehr Vertrauen in die aufgebauten Strukturen und in Schulverantwortliche gehabt, weil das Team enger zusammengerückt ist. Das war so eine Art Teambuilding-Prozess auch, der Strukturen an der Schule befeuert hat und unterstützt hat, dass man mit der Schulleitung sich besser verstanden hat und, weil ja diese Krisenpräventionsteams auch interdisziplinär zusammengesetzt werden. Ja, da sitzen Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter, jemand aus der Schulleitung und so weiter. Und da sollen nicht nur SchulsozialarbeiterInnen sitzen, sondern es soll möglichst interdisziplinär sein. Was wir auch gefunden haben, ist, dass sich das subjektive Sicherheitsgefühl der Lehrkräfte verbessert hat. Die konnten einerseits also, wir konnten zur Entmystifizierung beitragen. Die mussten keine Angst mehr haben vor irgendwelchen Schülern, sondern die konnten bestimmte Dinge besser einordnen. Die haben sich wohler gefühlt mit diesem Handlungsrepertoire, was sie dann auch in der Hand hatten, um in solchen Situationen zu agieren. Die Lehrkraft-Schüler-Innen-Beziehung aus Sicht der Lehrkraft hat sich verbessert. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Das soziale Klima an den Schulen hat sich aus Sicht der Lehrkraft verbessert. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Das waren also sehr angenehme Nebeneffekte. Und auch das Vertrauen zu Kooperationspartnern, die man im Rahmen einer Organisationsanalyse sich genau angeschaut hat, mit wem müssen wir wo, wie kooperieren, hat sich verbessert. Sodass wir eigentlich sagen können, wir haben hier letztlich erstmal erreicht, dass an den Schulen Entwicklungsprozesse angeschubst wurden, die in jedem Fall mehr als nur verhaltenspräventiv sind. Das ist das eine. Und natürlich konnten dann auch in den Schulen über mehrere Monate Fälle bearbeitet werden, die uns rückgemeldet wurden. Uns wurden nicht alle Fälle rückgemeldet, aber wir haben zumindest auch wissenschaftlich publiziert 115 Fälle, die an den Schulen dann im Rahmen des Krisenpräventionsteams erfolgreich bearbeitet wurden. Und davon waren viele, wo wir zum Beispiel Mobbing im Vordergrund hatten oder andere Gewaltvorfälle, aber eben auch 7 Suizidandrohungen, wo tatsächlich verhindert werden konnte, dass es tatsächlich zu einem Suizid kam. Und wir hatten auch ja aus unserer Sicht 9 brisante kritische Fälle, wo wir nicht wissen, was passiert wäre, wenn nicht aufmerksam auf diese Schüler geworden wäre. Da haben wir eine Kombination aus Gewaltankündigungen, teilweise direkten Morddrohungen, wo aber, wie gesagt, aus unserer Erfahrung in vielerlei früheren Fällen gar nicht reagiert wurde. Es wurde nicht ernst genommen. Wir haben Suizidandrohungen, Zeichnungen von Gewalt, Interesse an Waffen oder wir konnten feststellen, dass ein Schüler, der mit Gewalt gedroht hat, Lehrerschlüssel entwendet hat, ja, was für eine Tatvorbereitung wichtig ist. Und wir haben eine ganze Reihe an Risikofaktoren. Das waren dann Schüler und Schülerinnen, die sich selbst als Mobbingopfer empfunden haben, die ein Leistungsversagen gezeigt haben, die Rachefantasien haften. Das heißt, wir hatten hier schon eine Zuspitzung einer krisenhaften Entwicklung, wo rechtzeitig eingegriffen wurde mit dem System und wo unter Umständen auch Schlimmeres verhindert werden konnte. Wir wissen es nicht, denn das ist genau die Kunst, sozusagen die Hexenkunst. Wir können ja nicht in die Zukunft schauen.
Die Frage ist, ob man zum Beispiel auch Amok-Übungen, ähnlich wie Brandschutzübungen, auch implementieren sollte im Schulalltag. Einfach nicht mit Schülern, sondern nur mit den Lehrkräften und präventiv. Also es könnte dialektisch ergänzt werden.
Also meine Arbeit ist mir in den vergangenen Jahren immer wieder passiert. Ich kann mich da an eine Situation erinnern, wo jemand aus einer Gemeinde sagte, Herr Scheidauer, ein Programm wie NetWAS und NetWave können wir nicht implementieren, wir haben kein Geld dafür. Und in der gleichen Sitzung, in der ich dann sitzen geblieben bin, ging es dann eine Stunde später um Sicherheitsschlösser und Sicherheitstüren, für die Hunderttausende bereitgestellt wurden. Und ich möchte gar nicht in Frage und Abrede stellen, dass Sicherheitstüren und Sicherheitsschlösser Sinn machen. Aber ich glaube, eine rein technische Prävention alleine ist einfach nicht ausreichend. Ich brauche eine gute Kombination. Denn wir wissen auch aus auch internationalen Fällen, dass die technisch hochgerüsteten Schulen trotzdem Opfer von Schoolshootings und von Amoklagen und. Das heißt, es reicht nicht aus, einfach nur auf die konkrete Krise vorzubereiten, wenn es tatsächlich zu solch einer Tat kommt. Ohne Frage ist das wichtig, aber wir brauchen ein ausgeglichenes Verhältnis. Und das bringt mich zu einem zweiten Punkt. Ich finde zum Beispiel, ich finde es sehr kritisch, dass wir an allen Schulen inzwischen oder an vielen Schulen, also neben dem Feuermeldeknopf einen Amok-Alarm haben, weil er einen tatsächlich sehr selten, seltenes Phänomen sozusagen in das Alltagserleben von Schülerinnen und Schülern rückt. Und ich glaube, Schüler und Schülerinnen sind nicht die Richtigen. Wir merken es dann ja auch an den vielen Fehlalarmen oder an den strategisch gedrückten Knöpfen, um eine Klausur zu beenden oder wie auch immer. So dass wir da, glaube ich, etwas gemacht haben, was aus meiner Sicht, wo auch nicht viele Studien zu vorliegen, die überhaupt die Sinnhaftigkeit unterstreichen, wir eben in der Alltagswelt von Jugendlichen etwas angesiedelt haben, was dort einfach nicht hingehört. Okay. Deshalb bin ich der Ansicht, dass Amok-Übungen durchaus Sinn machen für die Erwachsenen, für die Lehrkräfte, für diejenigen, die an der Schule arbeiten. Weil wir haben natürlich auch hier in NRW übrigens auch sehr vorbildlich, was NRW dort auf die Beine gestellt hat. Wir haben ja neben dem Notfallordner auch Handlungsempfehlungen zur Krisenprävention, die frei verfügbar sind. Also der Notfallordner nicht, aber die Handlungsempfehlung, die unbedingt auch jede Lehrkraft, jede Schulleitung kennen sollte, wo genau skizziert wird, wie vorzugehen ist. Und das zu verbinden mit auch Übungen, ja, weil das zu lesen, das irgendwo liegen zu haben, ist das eine, aber auch konkret in so einer Situation mit kühlem Kopf, das dann zu tun, ist was anderes. Diese Art von Übung halte ich für sehr sinnvoll. Sie sollten aber die Kinder und Jugendlichen nicht einbeziehen.
Ich bedanke mich erstmal ich habe viel gelernt, neue Perspektiven noch bekommen. Und vielleicht meine Frage an Sie, stellen Sie sich vor, wir treffen uns im Jahre 2030 wieder zu einem Gespräch. Woran würden Sie erkennen, dass Schulen in der Realität tatsächlich sichere Lernorte geworden sind, für Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte und sich alle noch mehr wohlfühlen dürfen?
Also ich habe den Wunsch, dass die vielen Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter, Schulsozialarbeiterinnen und auch anderen Berufsgruppen, die an Schulen tätig sind, die jeden Tag einen wirklich guten Job machen, wieder zuversichtlich ihren Job machen und verstehen, dass sie keinen Job machen, sondern dass sie einer Aufgabe nachgehen. Und für mich ist, glaube ich, Lehrkraft seine Art Berufung. Ich habe ja heute noch ein warmes Gefühl, wenn ich an einige meiner Lehrkräfte denke, die mich wirklich geprägt haben. Und ich glaube, das ist den meisten Lehrkräften gar nicht klar, dass sie junge Menschen vor sich sitzen haben, die sie unter Umständen für ihr Leben prägen, und zwar in positiver oder negativer Hinsicht. Und ganz schlimm finde ich, dass ich Lehrkräfte gar nicht mehr erinnern kann. Da gibt es überhaupt keine Erinnerungsspur. Ich würde mir wünschen, dass bei den meisten Schüler und Schülerinnen die meisten Lehrkräfte eine positive, warme, schöne Erinnerung erzeugen, weil die Schüler und Schülerinnen gerne in die Schule gegangen sind, weil sie sich dort aufgehoben und gesehen gefühlt haben. Ich habe auf der letzten Didakta eine Situation gehabt, wo ich am Stand der DGUV unser Programm Fair Play Manual präsentiert habe. Und da kam dann so ein kleines Gruppchen, das waren offensichtlich junge Schülerinnen und Schüler, die waren begleitet von ihrer Lehrkraft. Und ich habe selten so etwas Schönes erlebt, weil die Schüler und Schülerinnen haben so warmherzig von ihrer Lehrkraft gesprochen. Und da war eine Beziehung da. Und das ist das Zweite, was ich mir wünsche, dass Schule eben als ein Ort verstanden wird, wo eben nicht gebildet wird. Ja, das natürlich auch, sondern wo auch Beziehungen gestaltet werden, wo Lehrkräfte gerne hingehen, Schüler und Schülerinnen auch verstehen als junge Menschen, die sie formen und beeinflussen können und wo eben neben einem guten Physikunterricht auch Methoden des sozial-emotionalen Lernens eine Rolle spielen, sodass bestenfalls auch Schule ein Ort ist, wo junge Menschen vorbereitet werden auf die Gesellschaft, also Lebenskompetenzen vermittelt bekommen und aufbauen und erleben können, sie aber auch eine Sinnhaftigkeit in Schule erleben, was bedeutet, dass dort Themen verhandelt und behandelt werden, die Schüler und Schülerinnen als sehr angenehm und sinnvoll erleben. Ich glaube, das wird allen gut tun und das wird auch den Lehrkräften gut tun. Und natürlich gehört dazu, dass wir sowohl in der grundständigen Lehrkräftebildung als auch in der Fort- und Weiterbildung flächendeckend die Angebote umsetzen, die es dafür braucht.
Herzlichen Dank. Ich bedanke mich sehr und wünsche Ihnen überall, nicht nur in Rottersfarm, dass Ihre Worte im Jahre 2030 umgesetzt werden können. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich für die Einladung.